Herzlich willkommen zu die Filmanalyse. Heute mit Good Morning Vietnam von Barry Levinson. Diesen Film zu lieben ist nicht schwer. Verkörpert Robin Williams hier nicht einmal mehr einen zutiefst menschlichen Charakter mit kleinen Schwächen und einem riesengroßen Herz? Ist dies nicht eine Geschichte, die von der wunderbaren Kraft des Humors und dem subversiven Potenzial von Albernheit zeugt? Ist Good Morning Vietnam nicht ein mutiger Film gegen Zensur, Hierarchien und Militarismus? Nein. Wir sollten diesen Film inbrünstig hassen. Dieser Film inszeniert lediglich Pseudo-Widerstand. Ein Pseudo-Widerstand, dem wir uns alle gerne anschließen wollen, weil wir das ja toll finden, wenn man ein bisschen Sand ins Getriebe streuen kann. Aber ist das wirklich der Fall? Worum geht es hier eigentlich? Wir sind im Jahr 1965. Der große Krieg der Amerikaner gegen Vietnam steht erst noch bevor. Man spricht gerade noch von Konflikt, aber die Kriegsmoral ist schon jetzt im Keller. Und da braucht man ein gutes Morning-Programm im Radio. Das Armed Forces Radio Service Programm soll aufgehübscht werden, aufgepeppt werden durch den Radiomoderator Adrian Kronauer. Eine witzige Gestalt, einer, der redet und redet, ohne einen Punkt zu machen. Robin Williams spielt diesen sehr flamboyanten Charakter, der nun in Saigon eintrifft und dort gleich an die Arbeit gehen soll. Zuvor hat ja schon von amerikanischer Seite aus die Aufrüstung der südvietnamesischen Armee stattgefunden und wie jeder Krieg wird auch dieser Krieg dann am Ende als Verteidigungskrieg verkauft. Die Welt muss man ja schützen vor dem Kommunismus. Das ist auch die Mission, die die US-Soldaten dann bald haben, wenn sie in Saigon ankommen. Präsident Johnson schickt dann im März 1965 erste Bodentruppen aus den USA, 3500 Marines kommen da an. Es gibt also viel zu tun, damit die Stimmung gut ist. Kronauer wird am Flughafen abgeholt von dem etwas tölpelhaften Soldaten Eddie, gespielt von Forrest Whitaker. Dieser salutiert und Kronauer sagt gleich, damit können Sie sich ein Auge einschlagen. Der Ton ist damit gesetzt. Hier wird alles ironisiert, hier nimmt man das militärische Gehabe nicht so ernst. Wenn Kronauer dem General zum ersten Mal begegnet, sagt er Hallöchen. Aber Obacht, wir haben es hier nicht mit Antimilitarismus zu tun, überhaupt nicht. Die Anmoderation Good Morning Vietnam, die wird bald zu einem Schlachtruf werden, denn dieser Film hat einen solchen Kultfaktor dann ausgelöst, dass dieser Ton überall danach zu hören war, dass immer wieder genau diese Ansprache, die Kronauer hier bemüht, dann wiederholt wurde, dass Soldaten dies als Weckruf für sich verwendet haben. Und Kronauer hält sich ja grundsätzlich an fast alle Anweisungen des Militärs. Er ist hier nicht der Widerstandskämpfer, er erlaubt sich höchstens ein paar kleine Übertretungen. Es gibt zwei verschiedene Formen von Übertretung. Einmal ist da die Art des Sprechens, das unkonventionelle Auftreten dieses Moderators, seine Morningshow, die immer wieder ins Vulgäre abgleitet, die es liebt, dumme Sprüche zu präsentieren. Und zweitens ist da schon der Wunsch, hin und wieder über etwas aufzuklären, was eigentlich vor den Soldaten geheim gehalten werden soll. Es gibt immer wieder Szenen, in denen einzelne Meldungen reinflattern, aber Kronauer diese nicht vorlesen darf, um die Kriegsmoral nicht zu schädigen. Da ist vor allem sein Antipode Sergeant Dickerson, der gar nicht zufrieden ist mit diesem neuen Moderator. Dickerson steht für Strenge, Disziplin, Hierarchie, Ernsthaftigkeit. Ebenso Lieutenant Haug, der zwar glaubt, ein Komiker zu sein, aber völlig humorlos ist. Diese beiden sind es vor allem, die Kronauer das Leben schwer machen. Die Sympathielenkung ist eindeutig. Wir Zuschauer identifizieren uns zum einen mit Kronauer, zum anderen mit all jenen, die über seine Witze lachen. Dieser Film kommt im Jahr 1987 in die Kinos, im selben Jahr, wie man auch Stanley Kubricks Full Metal Jacket sehen kann. Und beide Filme sind eigentlich Vietnam-Aufarbeitungen. Es sind aber vor allem Filme, die sich spiegelbildlich gegenüberstehen. Und zwar ist es ein Zerrspiegel. Denn Kubrick verhandelt ja eigentlich dasselbe Thema. Es geht ja um die Frage, wie wird man eigentlich ein effizienter Kämpfer? Das könnte über Full Metal Jacket stehen. Geht das durch Affirmation, dadurch, dass man alle Regeln bis zuletzt ganz streng befolgt? Oder beinhaltet die Effizienz auch, dass man sich ein bisschen über alles lustig macht, dass Humoreskes vorkommen kann und dass Subversion durchaus erlaubt ist? Wir haben zwei Figuren in Full Metal Jacket, an denen das festgemacht wird. Da ist einmal der Ironiker, der leicht subversive, der eine Friedenstaube auf dem Helm hat, der sich unkonventionell verhält, und zugleich ist da der Drill Sergeant, der auch unkonventionelle Methoden anwendet, sehr derbe Sprüche klopft, aber damit die Truppe zu motivieren weiß. Und auf der anderen Seite ist da der ernsthafte Soldat, der so sehr an Sieg und Militär und all das glaubt, dass er sogar am Ende die Waffe gegen sich selbst richtet. Aus der Affirmation wird eine Überaffirmation und das führt dann zur Ich-Auslöschung. Damit ist schon die Antwort gegeben. Kubrick sagt, nein, wirklich effizient als Kämpfer ist derjenige, der einen kleinen ironischen Bruch einführt, der eine gewisse Distanz hat, der durchaus über die Situation lachen kann, aber doch im entscheidenden Moment bereit ist zu kämpfen. Und wenn wir jetzt zurückgehen zu Good Morning Vietnam, dann wird ja vor allem ausgehandelt in diesem Film, welche Musik im Radio gespielt werden soll. Wir sind im Jahr 1965, aber Hawke und auch Dickerson sind dafür, dass keine Rockmusik gespielt wird. Sie wollen irgendetwas von Andy Williams oder von Mantovani. Sie wollen die guten alten Songs, die 15, 20 Jahre alt sind. Dass dies natürlich nicht funktionieren kann, wenn man junge Männer für den Krieg motivieren will und überhaupt deren Moral heben will, sollte ja eigentlich klar sein. Diese Rockmusik, die hier von diesen zwei Figuren als etwas Zersetzendes angesehen wird, ist ja in Wahrheit zu diesem Zeitpunkt längst omnipräsent. Kronauer rennt damit also nur offene Türen ein. Im Jahr 1965 möchte kein junger Mann lustige Polkas hören, sondern natürlich Rockmusik. Es wird noch eine weitere offene Tür eingerannt, und zwar durch die derben Sprüche. Eigentlich unterscheidet sich Kronauer gar nicht so sehr von dem Drillmaster. Der Drillmaster bei Full Metal Jacket treibt natürlich die ganze Truppe vor sich her, aber in gewisser Weise durch das Radio tut dies Kronauer auch. Sie werden zwar nicht in dieser Weise getriezt wie bei Kubrick, aber man kann durchaus erkennen, dass sobald er auf Sendung geht, sobald er zu ihnen spricht, sie ganz anders in den Tag starten, ganz anders motiviert sind, Soldat zu sein. Kubrick zeigt, dass das Obszöne und das hypersexuelle Sprechen unabdingbar ist, um Soldaten zu Kämpfern zu machen. Genau das schmiedet diese Gemeinschaft. Und ähnlich ist es dann auch bei Kronauer, wenn er nicht von einer Regenfront spricht, sondern von einer Pissfront, wenn er ein paar kleingeistige Klischees los wird. Wiederkehrend gibt es dann relativ unoriginelle Witze über Lesben, Transsexuelle und Schwule. Und dann gibt es als Höhepunkt, was dann fast zum völligen Eklat führt, ein Nixon-Interview, bei dem Kronauer die Versatzstücke von Nixon rausnimmt und dies mit anderen Fragen kompiliert. Zum Beispiel, wie ist der Sex mit ihrer Frau? Es ist hier so, dass also ein vulgärer Humor an den Tag gelegt wird, was die ganzen Soldaten prächtig unterhält und nicht tatsächlich eine Unterlaufung, eine Unterminierung des militärischen Apparats darstellt. Es ist vergleichbar mit dem, was wir heute beispielsweise im Fernsehen sehen können in der Heute-Show. Man macht sich ein bisschen über Amthor oder Strack-Zimmermann lustig, aber deren Politik als solche stellt man natürlich nicht in Frage, geschweige denn übt man eine systematische Kritik. Gehen wir ruhig so weit zu sagen, das, was der Drill Sergeant in Full Metal Jacket ist, ist Kronauer für die Soldaten. Ein charismatischer Führer, der Lust macht auf transgressives Verhalten. Und Krieg ist grundsätzlich Transgression. Genau das braucht man in einem solchen Moment. Es geht nicht um blinden Gehorsam, sondern um effizienten Gehorsam. Blinder Gehorsam ist tatsächlich blind. Er wird distanzlos und er wird, wie Kubrick zeigt, dann suizidal. Kronauer aber bildet die Soldaten quasi durch seine Radioshow dazu aus, dass sie so werden wie die andere Figur in Full Metal Jacket, wie Joker Davis, der Ironiker, der am besten töten kann, der ganz hellsichtig in diesen Krieg hineingeht und eine gewisse Distanz wahrt und genau deshalb so effizient sein kann. Die wenigen Militärs, die gegen Kronauer agieren, die agieren bloß anachronistisch. Da sind die Zwillinge von der Zensur, die die Kriegsmoral bedrohenden Meldungen alle durchstreichen. Da ist der humorlose, möchte gern Gagschreiber Lieutenant Haug und da ist der verbissene Sergeant Dickerson. Sie alle verstehen nicht, wie eigentlich ein moderner Krieg und wie eine große Truppe von Männern, die noch nicht so recht wissen, was sollen sie da eigentlich, zu managen ist. Wir können diesen ganzen Film uns auch so ansehen, dass wir hier im Jahr 1987 beim Human Resource Management angekommen sind. Neue Management-Theorien werden angewendet. Man kann nicht einfach von oben herab nur regieren, sondern man muss gerade das Spielerische stark machen, das Humorvolle stark machen, um wirklich gut Menschen führen zu können. Der Brigadegeneral Taylor hingegen hat all das verstanden. Er weiß, was er an Kronauer hat. Er sagt es an einer Stelle: Wir haben eine wachsende Krise im Land und wir haben einen Moderator, den die Leute lieben. Und hier sind wir an dem Punkt, wo wir in diesem Film so wunderbar beobachten können, welche ideologische Funktion Unterhaltung hat. Nämlich gerade da, wo es besonders albern ist, wo ein bisschen Subversion geübt wird, aber nie so, dass es tatsächlich gefährlich werden könnte für denjenigen, der sie ausspricht oder denjenigen, der von ihr betroffen ist, da bringt man das System zum Funktionieren. Da sorgt man dafür, dass jeder das Gefühl hat, dass also ein gewisses Reich an Freiheit noch vorhanden ist, dass man also nicht nur gehorsam sein muss, sondern dass die Grenzübertretung auch noch gestattet ist. Und das sorgt dafür, dass man ein vollkommen festes System hat, das zugleich so erscheint, als sei alles wahnsinnig locker und heiter. Und das sieht man ja auch, wenn Kronauer seinen Job zeitweilig verliert und er dann selbst demotiviert ist, dann aber auf die einfachen Soldaten trifft, ein bisschen sich mit ihnen unterhält, ein paar Späße macht und sofort sind sie wieder begeistert von ihm, aber auch von sich selbst und haben neue Kraft, um zu neuen sogenannten Abenteuern aufzubrechen. Die jungen Soldaten haben schließlich keinen blassen Schimmer, worauf sie sich da in Vietnam einlassen. Sie sind jung und meistens aus armen Verhältnissen. Die Funktion der Unterhaltung ist folglich eine ideologische, besonders dort, wo diese Unterhaltung sehr, sehr harmlos ist. Gewisse Gefahren will Kronauer nicht unter den Tisch kehren. Da gibt es ein gewisses journalistisches Ethos. Nie aber stellt er die Mission an sich in Frage. Er sagt auch an einer Stelle ganz klar, aber wir wollen euch doch helfen, also den Vietnamesen helfen. Er ist lediglich für ein Minimum an Aufklärung zum Schutze der Soldaten. Und so widersetzt er sich dann der Zensur an einem gewissen Punkt, wo es um einen Bombenanschlag geht. Kronauer sorgt sich um die Sicherheit der Soldaten. Er ist aber am Ende doch der völlig eingenordete Journalist, der die Soldaten auf den Weg des Kampfes führt. Good Morning Vietnam gibt sich keinerlei Mühe, originelle Bilder auf die Leinwand zu zaubern. Insofern haben wir es hier mit einem Anti-Kubrick-Film zu tun. Die Kamera imitiert meistens nur einen touristischen Blick, beziehungsweise sie kann gar nicht anders als touristisch auf die anderen blicken. Und die anderen bleiben auch immer die anderen. Es gibt da keine Angleichung, auch nicht im Laufe des Films. Die Bildsprache ist äußerst konventionell. Man verlässt sich ganz darauf, dass Robin Williams diesen Film schon tragen wird und stellt ihm, damit das auch gewährleistet ist, nur Knallchargen zur Seite, damit er glänzen kann. Die hegemoniale Geste, die Kronauer an den Tag legt, ist zunächst nicht so einfach zu erkennen. Er arbeitet zeitweilig als Lehrer in einer Schule, um Vietnamesen Englisch beizubringen. Aber er tut das auf seine Weise. Er kommt nicht mit dem üblichen Vokabular, sondern mit amerikanischen Schimpfwörtern. Die Vietnamesen sollen also lernen zu fluchen, wie Amerikaner es tun. Und auch sonst gibt er ihnen Tipps, wie man sich eigentlich verhält, wie der American Way of Life aussieht. Das heißt also, hier wird eine kolonialistische Praxis fortgeschrieben. Es geht nicht darum, eine andere Sprache zu lernen, damit Kommunikation möglich ist, sondern sie selbst sollen so werden wie die anderen. Die Vietnamesen sollen so werden wie die Amerikaner. Das ist seine eigentliche Mission. Dabei ist der Film recht unausgegoren, wenn er auch immer wieder deutlich macht, dass die kulturelle Differenz selbst durch die Liebe nicht zu überwinden ist. So legt es uns zumindest die Herzensdame nahe, in die sich Kronauer verliebt hat. Trin kann sich nicht auf diese Liebe einlassen, sagt sie, weil es Unterschiede zwischen den beiden gibt. Aber sie sagt nicht, welche das eigentlich sind und woran es wirklich scheitert. Der Film lässt das so stehen. Und wenn der Film dann doch wiederum bereit ist, zu zeigen, dass alle Menschen sind und alle Menschen auch Brüder und Schwestern sind, dann kann er nur auf etwas zurückgreifen, was auch wieder eingehegt wird durch eine hegemoniale Kultur. Nämlich, man sieht, wie Kronauer gegen Ende des Films den Vietnamesen, so hatte er es einst im Unterricht versprochen, ihnen Softball beibringt, dass sie also auch da lernen, wie die kulturelle Praxis der Amerikaner so verläuft. Der Blick aber bleibt stets ein westlicher, ein exotisierender. Vietnamesinnen sind alle in diesem Film rätselhafte Schönheiten. Kronauer erwählt eine, aber es könnte auch eine andere sein, wie der Film uns von Anfang an deutlich macht. Die Unvereinbarkeit von Kulturen wird also hier eher noch einmal verstärkt. Kronauer verträgt auch schon körperlich das andere nicht. Die vietnamesische Küche bereitet ihm große Probleme. Kronauer dient für uns stets als Identifikationsfigur. Jeder will sich in ihm erkennen. Er steht für den guten Amerikaner. So ist er es auch, der sich gegen GIs wendet, als diese einen jungen Vietnamesen in einem Lokal rassistisch beleidigen. Dass später all diese Amerikaner, die sich dann korrekt verhalten, wie der Film uns darlegen will, bis auf wenige Ausnahmefälle, unter der Parole Search and Destroy wahllos auf Zivilisten schießen, lässt der Film weg. Es ist hier ein Dokument des Entlastungskinos. Wir bekommen ein bisschen Kritik mit, aber bitte nicht allzu viel. Und so ist es auch bei Trins Bruder Tuan, der, wie sich später herausstellt, den Terroristen angehört. Trotzdem möchte er an die Freundschaft zu Kronauer glauben. Er denkt also für einen Moment jenseits der Staatsdoktrin. Aber der Film geht von diesem Punkt aus nicht weiter. Denn zu fragen wäre ja, wenn man doch schon erkannt hat, dass man sich eigentlich als Menschen gegenübersteht, dass man sich befreunden kann jenseits all der nationalen Ideologien, dann müsste man doch eigentlich von dort aus viel weiter gehen und fragen, ja, aber warum führen wir denn überhaupt noch diesen Krieg? Aber der Film ist nicht dazu bereit. Am Ende steht doch dieses Abstraktum Staat da, dem man sich unterzuordnen hat. Und damit wir auch ein bisschen sentimental werden können, ist dann, als die Operation Rolling Thunder beginnt, What a Wonderful World im Radio zu hören. Kronauer spielt es ab. Und vermittelt wird uns so eine Pseudo-Weisheit. In dem Sinne, dass wir noch einmal tiefsinnig fragen können, warum ist eigentlich Krieg? Warum können die Menschen sich nicht vertragen? Und sobald man so anfängt zu fragen, will man eigentlich schon nichts mehr wissen. Denn die Menschen wollen ja gar nicht diesen Krieg, sondern über die Staaten wäre zu reden. Aber genau das unterlässt der Film und ist deshalb nur pseudoweise, ja, um es höflich auszudrücken. Man könnte auch sagen, der Film ist wahnsinnig dumm. Kronauers letzte Moderation wird er nicht mehr live sprechen, sondern nur auf Band abspielen lassen, weil er schon ausgeflogen wird. Und auch diese letzte Botschaft enthält eigentlich nur Minimalsubversionen. Kronauer war, so kann man am Ende sagen, kein Sand im Getriebe, sondern das Schmiermittel. Er fliegt auf und davon. Das Schlimmste für Zivilisten und Soldaten kommt erst noch. Der Film zeigt nichts davon, damit wir nur schauen, aber nicht sehen. Das war die Filmanalyse mit Wolfgang M. Schmidt. Ihr könnt den Podcast finanziell unterstützen, entweder unter www.paypal.me/filmanalyse oder unter der in der Beschreibung angegebenen Bankverbindung. Vielen Dank.